Einen wunderschönen guten Morgen. Zu Beginn der Predigt darf ich die Kids nach draußen bitten, ihr dürft wieder in eure Gruppen gehen. Also ihr müsst nicht, aber ihr dürft. Ihr dürft Zeit mit euren Leitern haben und wir wünschen euch Gottes Segen dafür. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann möchte ich bitten, dich einladen, Johannes 1 aufzuschlagen. Wir wollen heute unsere Predigtreihe Der Himmel trifft die Erde abschließen. Und ein ganz herzliches Dankeschön an euch Musiker, dass ihr uns gerade so reingenommen habt. Es hat richtig Freude gemacht, gerade Gott zu loben mit euch gemeinsam. Gott zeigt sein Gesicht, so der Abschluss unserer Predigtreihe. Und wir werden uns heute Johannes 1, die Verse 14 bis 18 anschauen. Wir werden Vers 14 also noch mitnehmen, weil das ein zusammenhängender Text ist. Und deswegen wollen wir uns diese Verse einmal jetzt durchlesen, bevor wir dann schauen, was Gott uns hier vorbereitet hat. Johannes 1, die Verse 14 bis 18. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Das ist Gottes lebendiges Wort. Möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Ich habe mal diese Geschichte von einem kleinen Mädchen gehört, die in ihrem Zimmer saß und ganz konzentriert an etwas arbeitete. Und die Mutter kam rein und schaute ihr über die Schulter und sah, dass die Kleine gerade da etwas dabei war, etwas zu malen. Was malst du denn da? Gott, sagte die Kleine. Die Mutter stockte kurz und sagte dann, okay, aber du weißt schon, dass niemand weiß, wie Gott aussieht. Ja, Mama, aber wenn ich damit fertig bin, schon. Unsere Mitmenschen, ob sie Christen sind oder nicht, haben Vorstellungen davon, wie Gott ist, wenn es ihn denn gibt. Ja, die einen denken an diesen alten Mann mit Bart, der immer lächelt. Andere eher das komplette Gegenteil, ein unbarmherziger Tyrann, der sich nicht schert um das, was hier auf der Erde los ist. Andere haben eine buddhistische, pantheistische Vorstellung von Gott. Sie denken, Gott sei die alles bestimmende Liebe und Kraft und Macht, die alles durchdringt. Wie stellst du dir Gott vor? Ich könnte auch fragen, wovon lässt du dein Gottesbild formen? Ja, was hat in deinem Leben, egal wie alt du bist, ob du 18 bist oder 80, was hat in deinem Leben deine Vorstellungen von Gott geprägt? Ja, vielleicht waren es deine Erfolge, die schönen Momente in deinem Leben, die dein Gottesbild geprägt haben. Vielleicht war es aber auch das Leid, durch das du gehen musstest. Vielleicht waren es Beziehungen, die du hattest, die Beziehung zu deinen Eltern. Du glaubst gar nicht, wie sehr sich deine Beziehung zu deinem Vater, zu deiner Mutter auswirken kann auf dein Gottesbild. Negativ und positiv. Vielleicht ist es deine Erziehung gewesen, die du erlebt hast. Vielleicht sind es aber auch Traditionen, in denen du aufgewachsen bist. Vorstellungen von Gott, mit denen du einfach groß geworden bist und die du mit dir rumträgst, obwohl sie vielleicht gar nicht mit dem übereinstimmen, was Gott in seinem Wort sagt. Und du trägst sie mit dir rum und sie beschäftigen dich und sie prägen dich. Wie ist Gott? Wohin müssen wir schauen, um zu entdecken, wie Gott ist? Hast du dich das schon mal gefragt? Ich glaube, dass es eine der wichtigsten Fragen ist, die du dir stellen kannst. Wie ist Gott? Weil sie enorme Relevanz dafür hat, wie du leben wirst. Sie wird enorme Relevanz dafür haben, für dein Herz, für dein Leben, für deine Entscheidungen, für deine Empfindungen. dein Gottesbild wird deine Biografie prägen. Aber können wir überhaupt wissen, wie Gott ist? In der Philosophiegeschichte gab es immer eine Frage, die die Gelehrten immer wieder beschäftigt hat. Können Menschen überhaupt etwas Sicheres über Gott aussagen? Können wir ihn überhaupt erkennen, weil er doch viel größer ist als wir? Er ist doch ganz anders als wir. Der absolut Andere, so haben ihn die Philosophen immer wieder genannt. Der absolut Andere, der weit weg ist. Spannend ist, wenn wir mal in die Bibel schauen, werden wir schnell merken, dass Gott ein riesiges Interesse daran hat, dass wir ihn kennen. Wir sind seine Geschöpfe und er hat uns vor allem in Beziehung zu sich selbst geschaffen. Und deshalb sehen wir gleich zu Beginn der Bibel einen Gott, der ganz nahe bei den Menschen ist. Er schafft einen Garten, mehr oder weniger ein Wohnzimmer, um dort mit den Menschen zu leben, die er gemacht hat. Und natürlich ist Gott ganz anders als wir. Ich meine, er ist Schöpfer und wir sind Geschöpf. Er ist ewig und wir sind endlich. Aber seine Intention war niemals die eines fernen, unbekannten Gottes. Das Problem liegt vielmehr auf unserer Seite. Wir sind eine von Gott entfernte, entfremdete Menschheit. Deswegen ist es ja auch spannend, als es in der Bibel dazu kommt, in der Geschichte der Menschheit, dass der Mensch sich von Gott trennt. Wer ist denn derjenige, der sich direkt auf die Suche des Menschen macht? Es ist Gott. Adam, wo bist du? Wo bist du? Wir haben uns von unserem Schöpfer entfernt. Es ist wegen unserer Rebellion gegen Gott zu einer riesigen Trennung zwischen ihm und uns gekommen. Und ich habe die Tage, gerade auch bedingt durch die ganze Situation, die sich ja wie so eine Käseglocke über uns als Gesellschaft setzt und die irgendwie alles bestimmt, die ganze Corona-Situation, wo Menschen auch immer wieder fragen, ja, wo ist denn Gott in all dem Leid? Bin ich mittlerweile geneigt, immer wieder zu fragen, lange bevor wir gefragt haben, wo Gott ist, hat Gott schon die ganze Zeit gefragt, Adam, wo bist du? Wo bist du? Gott ist nicht derjenige, der sich entzogen hat. Wir haben uns entfremdet. Es ist zu einer riesigen Trennung zwischen ihm und uns gekommen wegen unserer Sünde und seitdem leiden wir als Menschheit an einer furchtbaren Blindheit, die tief in unseren Herzen verankert ist. Wir kennen Gott nicht mehr. Und das ist die grundlegende Entfremdung, an der unsere Herzen leiden. Diese Entfremdung ist der Grund dafür, warum Menschen niemals aufhören zu suchen nach dem nächsten Kick, nach dem nächsten Glücksmoment. Diese Entfremdung ist der Grund, warum unsere Herzen in dieser Welt niemals wirklich zur Ruhe kommen. Wir haben uns entfremdet. Wir sind nicht zu Hause. Wir sind nicht zu Hause. Und das Geniale ist, dass sich der lebendige Gott aufgemacht hat, um seinen Menschen wieder nahe zu sein. Und nicht nur das, der Gott der Bibel ist ein sich offenbarender Gott, ein sich zeigender Gott. Und Weihnachten erinnert uns daran, Gott kommt herab, er wird Mensch, er zeigt sein Gesicht und offenbart sein Herz in seinem Sohn Jesus Christus. Und in ihm sehen wir, wie Gott wirklich ist. Und es ist dieser Gedanke, den Johannes am Ende seines Prologs anpackt. Jesus, der Sohn Gottes, ist die vollkommene Selbstoffenbarung Gottes. Wir müssen auf ihn schauen, um zu entdecken, wie Gott ist. Denn er ist das Wort Gottes. Ja, durch ihn redet Gott ultimativ. Er bringt perfekt zum Ausdruck, wie der Vater ist. Und dieses Wort wurde Fleisch und wurde Mensch. Und ich glaube, wir können das, was Johannes hier in diesem Text sagen will, unter dieser Überschrift zusammenfassen, die ihr hier vorne seht, nämlich, dass Gott sein Gesicht zeigt. Und wir sehen zwei Punkte in diesem Text, die ich jetzt gemeinsam mit euch mir anschauen möchte, nämlich, dass wir in Jesus Gott höchstpersönlich begegnen und dass wir in Jesus die Gesichtszüge Gottes entdecken. Die beiden Sachen wollen wir uns anschauen, vor allen Dingen aber auch den zweiten Punkt, nämlich dass wir in Jesus die Gesichtszüge Gottes entdecken. Jesus, wo Gott uns höchstpersönlich begegnet. Hast du dich schon mal in einer Person so richtig getäuscht? Ja, manchmal ist es ja so, dass wir eine Person ganz neu kennenlernen und einige Zeit später merken wir dann, dass unser erster Eindruck irreführend war. Wir könnten da negativ oder auch positiv überrascht werden. Ja, oder aber wir kennen eine Person, also wir kennen eine Person durch Hörensagen und haben uns mit der Zeit unser eigenes Bild gemacht Und Freunde haben uns immer wieder ganz begeistert von dieser Person erzählt. Ey, du musst den kennenlernen, du musst die kennenlernen. Ein ganz toller Mensch. Und dann treffen wir die Person persönlich und merken, ich habe irgendwie anderes erwartet. So ähnlich muss man sich das jetzt im Johannesevangelium vorstellen. Ja, der Prolog des Johannesevangeliums ist eine Art Steckbrief, durch den Jesus vorgestellt wird. Und es ist schon gewaltig, welche Bilder und Worte Johannes hier nutzt, um Jesus zu beschreiben in den ersten 13 Versen. Er ist das ewige Wort, das schon immer war und immer sein wird. Er lebt schon immer in Beziehung zum Vater und ist selbst vollkommen Gott. Er ist das Wort, durch das alles wurde, was ist. Alle Dinge hängen an ihm. Dann sagt Johannes über ihn, in ihm ist das Leben. Er ist das Licht, das jede Finsternis überwindet. Und er gibt jedem Menschen das Recht, der an ihn glaubt, Kind Gottes zu werden. So groß ist Jesus, sagt Johannes. So, und wir merken jetzt in diesem Prolog, wenn wir den jetzt mal von oben anschauen, dass Jesus uns immer näher kommt. Ja, wir beginnen oben in der Ewigkeit und Schritt für Schritt, Vers für Vers, kommt er uns näher. Und das Bild wird immer konkreter, bis es dann in Vers 14 heißt, und das Wort wurde Fleisch. Zack, er steht vor uns. Konkret. Jetzt stehen wir Jesus gegenüber. Und wir merken, Johannes hat uns nicht zu viel versprochen. Denn auch in den Versen 14 bis 18 sehen wir, wie überragend groß Jesus ist und dass er tatsächlich derjenige ist, in dem wir Gott höchstpersönlich begegnen. Und es beginnt eben mit diesem gewaltigen Statement, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Ja, gerade junge Menschen sind ja ganz große Fans davon oder fasziniert davon, wenn ihre Stars oder Idole auf Instagram oder über sonstige soziale Medien Dinge aus ihrem privaten Leben zeigen. Ja, da staunt man ja darüber, dass diese Menschen tatsächlich Menschen sind, die auch was essen oder trinken. Aber das hier ist die faszinierendste Wahrheit der Weltgeschichte. Es ist auch eine total schockierende Wahrheit, je länger man darüber nachdenkt. Gott wird Mensch. Der König der Könige hielt es nicht fest, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und machte sich selbst zu nichts. Er wurde Mensch, geboren in Armut, zur Welt gebracht von einer unbekannten, völlig unbedeutenden jungen Frau. Und Johannes spricht hier über die Inkarnation, die Fleischwerdung des Sohnes Gottes. Er wurde Mensch und hörte doch nicht auf, vollkommen Gott zu sein. Und in Vers 15 macht Johannes das nochmal klar, dass wir hier wirklich über Gott höchstpersönlich reden. Er zitiert hier nochmal den Verwandten von Jesus, nämlich den Johannes den Täufer, der sagt über Jesus, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Das klingt ein bisschen geheimnisvoll, aber eigentlich ist es sehr einfach. In der damaligen Zeit war es so, derjenige, der zuerst geboren wird, ist überlegen. Derjenige, der chronologisch vorangeht, ist überlegen. Aber hier ist es andersrum. Johannes sagt, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Er steht also über mir. Er redet hier über Jesu Präexistenz. Jesus war schon, bevor irgendetwas war. Denn er ist das ewige, vollkommen göttliche Wort Gottes. Und dieses Wort wurde Fleisch. Aber Johannes will hier auf mehr hinaus und deshalb schreibt er in Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Herr Georg hatte an Heiligabend schon darauf hingewiesen, dass diese Verse gerade für die jüdischen Leser total besonders waren. Ja, sie erinnerten sie an die große Geschichte ihres eigenen Lebens, an die Geschichte ihres Volkes. Das große Thema, das sich durch die gesamte Bibel zieht. Die Geschichte von Gott, der einen Ort erschafft, um dort mit seinem Volk zu wohnen. Diese Geschichte beginnt ganz vorne in der Bibel und sie zieht sich bis in die Offenbarung hindurch. Und das Volk Israel sehnte diesen Tag herbei, wo Gott wieder bei ihnen wohnen würde. Dieses Wort wohnen war wie ein Signalwort für sie. Sie dachten sofort an den Tempel. Sie dachten an das Zelt der Begegnung. wo Gott herabkam in seiner Wolke der Herrlichkeit und bei seinem Volk wohnte. Dieses Wort Wohnen stand für sie für Gottes Gegenwart in ihrer Mitte. Und wir sehen im Alten Testament immer wieder, wie die Wolke der Herrlichkeit Gottes herabkommt, um das Zelt oder später auch den Tempel zu erfüllen. Und das Volk Israel sehnte diese Erfahrung herbei. Sie wollten Gottes Herrlichkeit wieder erleben. Und Johannes greift diese Sehnsucht auf und sagt ihnen, wisst ihr was, diese Wolke ist herabgekommen, aber nicht mehr eine Wolke, sondern ein Mensch. Gott kommt als Mensch herab und er wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Das Zelt der Begegnung war dieser Ort der Begegnung zwischen Gott und seinem Volk, zwischen Gott und Mensch. Hier kam Gott den Menschen nah. Hier erlebten sie seine Gegenwart, ein Stück seiner Herrlichkeit, auch wenn nur von Weitem. Auch wenn nur von Weitem. Und merkst du, was Johannes sagen will hier? Er schreibt ja das Evangelium, sein Evangelium, Jahre später, nachdem Jesus wieder zum Vater gegangen ist. Und was er sagen will ist, hey, erinnert ihr euch an diese Momente, wo dieser Jesus neben euch stand? Wo er mit, weißt du, du hast mit ihm gegessen, du hattest ihn damals bei dir zu Hause. Wir saßen gemeinsam mit ihm an einem Tisch. Das war nichts anderes als damals. Die Wolke der Herrlichkeit ist herabgekommen. Und sie saß bei dir am Tisch. Gott selbst saß bei dir am Tisch, saß bei uns am Tisch. Er hat mit uns gegessen. Wenn Johannes also schreibt, dass das Wort Fleisch wurde und unter uns wohnte und wir dadurch die Herrlichkeit Gottes gesehen haben, will er uns sagen, in Jesus begegnen wir Gott höchstpersönlich. Mit anderen Worten, Jesus ist das ultimative Zelt der Begegnung. Zwischen Gott und Mensch. Er ist der neue, der bessere Tempel. Der Ort, an dem Menschen dem lebendigen Gott begegnen und anfangen, seine Gegenwart und Herrlichkeit zu sehen und zu erleben, ist kein Gebäude mehr. Es ist eine Person. Jesus, der Sohn Gottes. Du willst Gott wirklich kennenlernen? Dann kommst du an Jesus nicht vorbei. Denn das ist das Herz des christlichen Glaubens. Gott kommt zu uns in Christus, seinem Sohn. Und wir kommen zu Gott durch Christus, seinen Sohn. Wir können Gott also erkennen, weil er in Jesus den Ort dafür geschaffen hat. Gott kommt uns nahe. Er sorgt dafür, dass wir ihn kennen können. Und weil Jesus derjenige ist, in dem wir Gott höchstpersönlich begegnen, ist er auch derjenige, in dem wir Gottes Gesichtszüge entdecken, in dem wir sehen, wie Gott ist. Und das ist das Zweite, was wir in unserem Text sehen, nämlich Jesus, wo wir Gottes Gesichtszüge sehen und entdecken. Wenn ich im ersten Jahrhundert nach Christus in Judäa gelebt hätte, bestünde die ziemlich große Wahrscheinlichkeit, dass meine Eltern mich nicht Rudolf oder Rudi, wenn ihr wollt, genannt hätten, sondern Jesus. Keine Angst, ich habe keinen Messias-Komplex. Jesus war damals ein völlig gewöhnlicher und sogar ziemlich beliebter Name. Er war unter den Top Ten der Namen, die den Eltern ihren Kindern gegeben haben. Und Jesus war von außen betrachtet ein gewöhnlicher jüdischer Mann. Er war kein Supermodel. Ja, wir hier im Westen haben ja manchmal unsere Bilder von Jesus mit tollem, gewelltem Haar, gut aussehende Gesichtszüge, total attraktiv. Jesus war ein völlig gewöhnlicher jüdischer Mann. Jesaja geht sogar so weit, dass er sagt, und wir sahen ihn und da war nichts, woran wir gefallen hätten. Völlig gewöhnlich. Er sah nicht irgendwie besonders aus. Er hatte nicht um sich herum irgendeinen Heiligenschein die ganze Zeit. Er war nicht umgeben von einem himmlischen Licht. Nein, auf den ersten Blick war er ein völlig gewöhnlicher Mann mit einem ganz gewöhnlichen Namen. Und doch, als die Jünger ihrem Rabbi ins Gesicht schauten, sahen sie etwas, was noch kein Mensch zuvor gesehen hatte, das Gesicht Gottes. Gewaltig, oder? Ja, immer wieder lesen wir im Alten Testament und im Neuen, dass Gott unsichtbar ist. Er ist Geist und kein biologisches Auge kann ihn sehen. Ja, wir finden gerade im Alten Testament sogar mehrere Stellen, die darüber sprechen, dass es lebensgefährlich für Menschen ist, Gott zu sehen. In 1. Samuel 6 müssen 70 Männer auf der Stelle sterben, weil sie nur in die Bundeslade geschaut haben. Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief, dass Gott in einem unzugänglichen Licht wohnt, in das kein Mensch sehen kann. Und genau so schreibt Johannes im letzten Vers unseres Textes Folgendes: Niemand hat Gott jemals gesehen. Aber was hatten wir in Vers 14 gelesen? Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Mit anderen Worten, Gottes Herrlichkeit wurde sichtbar, sie wurde greifbar, und zwar in Jesus. In ihm trat Gott den Menschen höchstpersönlich gegenüber. In ihm offenbarte sich die Herrlichkeit des lebendigen Gottes vor den Augen der Welt. Es gibt diese, ich mag diese Szene sehr, es gibt diese Szene im Leben von Mose, dem berühmten Führer der Israeliten, der sich mit Gott auf einem Berg unterhält. Und dann eine große Bitte äußert an Gott: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und es ist spannend, wie Gott auf diese Bitte reagiert. Er sagt zu ihm: Mose, ich werde meine Güte an dir vorbeiziehen lassen und meinen Namen ausrufen. Aber Mose, du kannst mein Angesicht nicht sehen, du würdest sterben. Und dann stellt Gott Mose auf einen Felsen, hält seine Hand schützend um ihn und zieht an ihm vorbei. Und Mose darf nur Funken der Herrlichkeit Gottes sehen, und zwar nur von hinten, weil er sonst sterben würde. Und ich komme nicht durch Zufall auf Mose. Mose wird in Vers 17 in unserem Text erwähnt, wo Johannes schreibt: Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und das ist total spannend. Gnade und Wahrheit, das ist der Name, den Gott über sich selbst ausruft in der Szene mit Mose. Gnade und Wahrheit. Heißt, Jesus ist nicht nur einfach größer als Mose. Der Gott, den Mose nicht sehen durfte, wurde in Jesus sichtbar. Die Herrlichkeit, die Menschen nicht sehen konnten, offenbarte sich vor den Augen der Menschen. Gott zeigte sein Gesicht. Das ist die atemberaubendste Wahrheit, die es gibt. Und merkst du, was Johannes hier klar machen will, dir und mir? Und ich hoffe, du glaubst das, was ich jetzt sage. Durch Jesus sind wir in der Lage, größere Dinge zu sehen, als Mose jemals sehen konnte. Wirklich. Denn wer im Glauben auf Jesus blickt, sieht Gottes Herrlichkeit. Wer im Glauben auf Jesus blickt, entdeckt Gottes Gesicht. Wir dürfen eine größere Gnade erleben als Mose auf diesem Berg. Das meint Johannes, wenn er in Vers 16 schreibt, der Vers vor Vers 17, klar, 16 kommt vor 17, wenn er in Vers 16 schreibt, dass wir aus seiner Fülle, also aus Jesu Fülle, Gnade um Gnade empfangen haben. Schaut mal, jetzt machen wir ein bisschen deutsche Grammatik. Vers 16 und Vers 17 hängen, so sagt man ja schön, kausal zusammen. Da ist ein Denn am Anfang von Vers 17. Das heißt, Vers 17 erklärt Vers 16. Bedeutet, das, was Mose erleben durfte, als er die Gesetzestafeln da in 2. Mose 33, 34 erhält, das war schon richtig gewaltig. Das durfte vorher kein Mensch haben, so nah bei Gott sein. Aber das, was wir jetzt durch Jesus erleben dürfen, ist ein Geschenk, eine Gnade, die das nochmal übertrifft. Und deswegen sagt Johannes, wir haben in ihm empfangen Gnade um Gnade. Eigentlich steht da so etwas wie Gnade, die eine andere Gnade überbietet. Gnade über Gnade. Und das ist das, was Paulus uns im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, sagen will. Auf den Herzen der Menschen, die Jesus nicht glauben, liegt eine Decke. Und deshalb sehen sie nicht die Herrlichkeit und die Schönheit Gottes. Ihre Herzensaugen sind blind dafür. Aber, Paulus sagt uns, diese Decke wird in Jesus von unseren Herzen weggenommen. Wenn wir ihm glauben, in diesem Moment, wenn wir anfangen an Jesus zu glauben, werden unsere Augen geöffnet für Gottes überragende Größe und Schönheit. Und deshalb schreibt er dann das hier. Wir alle aber, und damit sind wir gemeint, die wir an Jesus glauben, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ist das genial? Ja, Mose durfte nur kleine Funken der Herrlichkeit Gottes sehen, weil er sonst sterben würde. Wir dürfen mit aufgedecktem Angesicht Gottes Herrlichkeit in Jesus sehen und bekommen was? Leben, Veränderung, Erneuerung, Heilung. Das ist, was wir bekommen. Das ist so genial. In Jesus gilt nicht mehr der Satz, wer mein Angesicht sieht, wird sterben, sondern weil er am Kreuz gestorben ist, darf ich sehen, ohne zu sterben, weil er für mich gestorben ist. Und ich will dich, bevor wir weitergehen, einfach mal fragen. Vielleicht bist du ja gerade ganz, ganz ungläubig und kannst dir nicht denken, dass das wirklich stimmt. Aber ich will dich fragen, siehst du seine Herrlichkeit schon? Ich kann es auch platter ausdrücken. Ist Jesus in deinen Augen schön? Ist Jesus in deinen Augen schön? Ist er wertvoll? Denn das bedeutet herrlich. Ist er wertvoll? Ist er in deinen Augen wertvoll? Oder sind wir wie der Großteil der Menschen schon damals, die genauso Jesus gesehen haben, aber seine Herrlichkeit nicht sahen? Die haben seine Wunder gesehen, die haben ihn reden gehört, aber sie sahen sie nicht, die Herrlichkeit. Gesehen haben ihn die, die an ihn glaubten. Und ich hoffe so sehr, dass wir das sagen können, was Petrus uns an einer Stelle in seinem Brief sagt. Das finde ich so toll. Ich liebe diesen Vers. Den ihr liebt, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. An den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. 1. Petrus 1, Vers 8. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ist Jesus in deinen Augen schön? Ist er wertvoll? Ja, Gott setzte in seinem Sohn seinen Fuß auf die Erde und in diesem Sohn begegnet uns das Gesicht Gottes, denn er ist die Ausstrahlung und der Abdruck seines Wesens. So lesen wir in Hebräer 1, Vers 3. Und genau das sagt Johannes hier auch. In Vers 18, schaut da noch mal rein. Niemand hat Gott jemals gesehen. Und dann kommt dieser Zusatz. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kund gemacht. Dieses Wort kund gemacht, davon haben wir unser Wort, oder die Theologen haben davon das Wort Exegese. Auslegung. Mit anderen Worten, Jesus ist die Auslegung Gottes. Ja, du willst wissen, wie Gott wirklich ist, dann musst du auf Jesus schauen. Weil der Sohn, der von Ewigkeit her am Herzen des Vaters lebt, er legt das Herz des Vaters offen. Der Sohn, der ewig beim Vater war, trägt die Gesichtszüge des Vaters. Denn er ist das perfekte Spiegelbild des Vaters. Und weißt du, du kannst in deinem Leben auch als Christ, du kannst dein Gottesbild von so vielen Dingen, von so vielen verkehrten Dingen prägen lassen. Du kannst sie von deinen Erfahrungen, du kannst dein Gottesbild von deinen Erfahrungen prägen und formen lassen. Durch das Leid, durch das du gehen musst. Durch die Erfolge, die du erlebst. Du kannst sie durch deine Beziehungen, du kannst dein Gottesbild durch deine Beziehungen prägen lassen. Durch deine Erfahrungen, die du vielleicht zu Hause gemacht hast. Oder draußen im Leben. Jesus ist die Exegese Gottes. Jesus ist das Spiegelbild des Vaters. Wenn du wissen willst, wie Gott dein Vater ist, dann schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Und was sind das für Gesichtszüge, die in Jesus sichtbar werden? Johannes nennt hier zwei, die er auch gleich zweimal erwähnt, in Vers 14 und in Vers 17, Gnade und Wahrheit. In Vers 14 lesen wir, dass die Herrlichkeit, die durch Jesus sichtbar wurde, voller Gnade und Wahrheit war. Und in Vers 17 schreibt Johannes, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das sind die Gesichtszüge Gottes, die in Jesus sichtbar wurden. Das macht sein Herz, sein Wesen aus, weshalb Gott in 2. Mose 34 auch sich so vorstellt. Hört mal auf den Text. Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Wahrheit. So stellt er sich Mose vor. Das ist unser Gott. Also Gott sagt uns hier, das bin ich, Gnade und Wahrheit. Und wo wurden diese Gesichtszüge bei Jesus sichtbar? Ich will dich einfach mal einladen. Schau dir, wenn du vielleicht mal zwischen den Feiertagen jetzt Zeit hast, schau dir mal die Berichte in den Evangelien an. Schau dir die Wunder an, die Jesus tut, durch die er die Menschen mit neuer Hoffnung beschenkt. Sieh dir an, wie er mit Menschen redet. Sieh dir an, wie er mit den Menschen umgeht, vor allem mit denen, die ausgegrenzt, verachtet und unbedeutend sind. Voller Gnade und Wahrheit. Ja, schau dir mal an, wie er einer Frau, die Sünde einer Frau beim Namen nennt, ihr aber im selben Moment eine Liebe und Annahme erleben lässt, die sie nirgendwo anders erlebt hat. Schau dir an, wie er im Grab seines Freundes weint. Schau dir an, wie er einem seiner besten Freunde, der ihn gerade furchtbar verleugnet hat, annimmt, vergibt und neu beruft. Alles, was du siehst, ist Gnade und Wahrheit. Und vor allem, schau auf das Kreuz. Schau auf das Kreuz von Golgatha. Denn das ist am Kreuz passiert, was im Psalm 85, Vers 11 steht. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Das ist am Kreuz passiert. Psalm 85, Vers 11. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. John Piper hat das einmal so schön gesagt. Das Kreuz ist das glühende Zentrum der Herrlichkeit Gottes. Nirgendwo anders erstrahlen die Gesichtszüge Gottes so klar, so deutlich und so unmissverständlich wie im Kreuz Jesu. Gnade und Wahrheit. Wahrheit, weil Jesus damit die Gerechtigkeit und die Verheißungen Gottes erfüllt. Wahrheit, weil das Kreuz schonungslos offenlegt, wie groß mein Problem ist, wie groß meine Schuld ist. Aber auch Gnade, weil Jesus dort am Kreuz meinen Platz eingenommen hat. Gnade, weil Gott der Vater mich durch das Kreuz mit unverdienter Vergebung beschenkt und mir nichts mehr als seine riesengroße Freundlichkeit entgegenstrahlen lässt. Gnade, weil er für mich im Kreuz eine Quelle der Liebe und Hoffnung geöffnet hat, die niemals versiegt. Das ist die Fülle, aus der ich lebe. Das Kreuz ist die Fülle, aus der ich lebe. Es ist nicht meine eigene Fülle. Es ist nicht die Fülle, die mir irgendein Mensch schenken kann. Das Kreuz ist die Fülle, aus der ich lebe, mein Leben lang. Denn was bekomme ich dort? Gnade über Gnade über Gnade. Aus seiner Fülle empfange ich als Kind Gottes nichts anderes. Seine Gnade wird niemals müde. Sie hört niemals auf. Sie kennt keine Unterbrechung. Das ist am Kreuz passiert. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Der Sohn Gottes ist vor 2000 Jahren erschienen. Und was durften wir in ihm entdecken? Nicht Gericht über Gericht, sondern Gnade über Gnade. Nicht Zorn und Verdammnis, sondern Gnade und Wahrheit. Das ist befreiend. Das ist eine unglaublich gute Nachricht. Und das ist der Gott, an den wir glauben. Und was mir unter dieser Woche nochmal bewusst wurde, ist, dieser Jesus, der sich hier zeigt, das ist der Jesus, den ich brauche. Ist dir mal bewusst geworden, dass es keinen Ort auf diesem Planeten gibt, an dem du so heftig kritisiert wirst wie am Kreuz? Es gibt keinen Ort, an dem du so deutlich und mit aller Klarheit kritisiert wirst, wie am Kreuz. Aber es gibt auch keinen Ort, wo du im selben Moment mit so einer großen Liebe umarmt wirst, wie am Kreuz. Das ist Jesus. Gnade und Wahrheit. Das Kreuz legt alles offen in meinem Leben. Und wisst ihr, das ist manchmal die Erfahrung, die wir mit Gott machen, oder? Wir kommen Gott näher und entdecken Dinge in unserem Leben, die uns richtig wehtun. Er legt Dinge in unserem Herzen offen, die uns richtig wehtun. Und wir würden am liebsten weglaufen, weil wir wollen das nicht sehen. Wir wollen diese Flecken nicht sehen. Wir wollen diesen Runzel nicht sehen. Wir wollen diesen ganzen Schmutz nicht sehen. Und wir wollen weglaufen. Und in diesem Moment sind da zwei Arme, die sich um uns schließen und sagen, du gehst nirgendwo hin. Du gehst nirgendwo hin. Denn ich habe meine Arme ausgestreckt am Kreuz, um für dich zu sterben. Du bleibst bei mir. Das passiert in Jesus. Gnade und Wahrheit. Immer beides. Immer beides. Das ist der Jesus, den wir brauchen. Das ist der Jesus, den du brauchst. Du brauchst einen Jesus voller Gnade und Wahrheit. Und das ist auch der Jesus, Geschwister, den wir in unserer Zeit, gerade in unserer Zeit, die so chaotisch ist, reflektieren müssen. Ein Jesus voller Gnade und Wahrheit im Umgang miteinander. In ihm begegnet uns Gott höchstpersönlich. In ihm entdecken wir die Gesichtszüge unseres Vaters. Du willst Gott kennenlernen, dann kommst du an Jesus nicht vorbei. Du fragst dich, wie Gott ist, dann hör auf deine Erfahrungen zu schauen. Schau nicht auf die Dinge, die dir in deinem Leben zugestoßen sind, sondern hör, wie Jesus dir sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Du willst Gottes Gesichtszüge kennen, du willst wissen, wie dein Vater ist, dann schau auf seinen perfekten Sohn, denn er spiegelt ihn wider. Gott segne dich. Amen.